Es gibt hier so Trauben. Hier vorne ist eine, da hinten ist eine, da ist eine. Also das ist immerhin schon mal ein gutes Zeichen, denn in meiner ersten Stelle, da habe ich noch, hatten wir in der Gemeinschaft noch nichts vormittags in den 90er Jahren oder fast nichts. Und dann habe ich sehr viel Vertretungen in der Kirche gemacht und die hatten da waren so im Hauptgottesdienst 100, 110 Besucher. Allerdings war das eine Kirche, in der die sich fast verlieren. War also ziemlich groß. Im Frühgottesdienst, den es im Sommer gab, waren 10 Leute. Jetzt habe ich gesagt, 100 verlieren sich in der Kirche. Was machen 10? Und die 10 haben sich tatsächlich gleichmäßig auf die ganze Kirche verteilt. Also da seid ihr schon besser, ihr bildet immerhin schon Grüppchen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn die Grüppchen jetzt auch noch weiter nach vorne kommen, dann wird es noch besser. Ja, ich habe ebenso gedacht, wenn wir von Auferstehung reden, dann ist das so richtig Halleluja-Freude. Die ersten Begegnungen, die die Jünger mit Jesus hatten, mit dem Auferstandenen, ich glaube, denen ist eher der Schrecken im Hals stecken geblieben, so richtig die tosende Begeisterung lese ich da eigentlich eher selten. Teilweise so ein bisschen bei den Frauen, die Emmausjünger, die dann zurückrennen nach Jerusalem, da kommt das schon ein bisschen raus. Aber ansonsten waren sie doch meistens erstmal ziemlich erschrocken. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Abstand und wir haben das schon öfters gehört. Aber was ist das eigentlich mit dieser Botschaft für uns? Auferstehen. Und ich habe hier ganz bewusst nicht Auferstehung geschrieben, sondern Jesus sagt ja, ich lebe und ihr werdet auch leben. Also Luther übersetzt, ihr sollt auch leben, als wenn das an uns läge. Jetzt reiß dich mal zusammen, dass du ewiges Leben zusammenbringst. Ich denke, wir sind uns ziemlich einig, dass das nicht funktionieren wird, oder? Es ist eher, ich lebe und ihr werdet auch leben. Und deswegen, da habe ich ja schon eine der Bedeutungen, vielleicht die größte, die wichtigste für uns persönlich. Ich habe noch mal 2 Verse aus demselben Kapitel, das Dörte schon hatte. Sie hatte am Schluss ein paar Verse, ich habe mehr aus der Mitte. 1. Korinther 15, ein ganzes Kapitel zum Thema Auferstehung. Lest das einfach mal ganz. Empfehlung. Ich lese ab Vers 20 folgende. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also erstmal dieses Ist. Paulus schreibt ja diesen 1. Korintherbrief und dieses Kapitel schreibt er, weil es da welche gab, die gesagt haben, also in der Gemeinde, nicht draußen irgendwo, in der Gemeinde gab es Leute, die gesagt haben, nee, eine Auferstehung gibt's nicht. Die, die leben, wenn Jesus wiederkommt, die sind dabei und die anderen haben halt Pech gehabt. Und dann schreibt Paulus dieses Kapitel und sagt also, was wäre denn, wenn das wahr wäre, das ist der erste Teil vor Vers 20, und dann beginnt dieser zweite Teil mit diesem Satz, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt und er zählt dann auf, wer ihn alles gesehen hat und damals war das ja noch überprüfbar. Die Leute haben ja noch gelebt, zumindest zum Teil, die ihn gesehen hatten. Man konnte fragen, Petrus, wie war das, als Jesus plötzlich bei euch aufgetaucht ist? Johannes, was war da los? Wie war denn das? Wie hast du das erlebt? Thomas, du warst doch erst ein bisschen zögerlich, als die anderen davon erzählt haben. Da sage ich ja immer wieder, das heißt immer der ungläubige Thomas, welcher von den Jüngern hat denn geglaubt, ohne zu sehen? Könnt ihr mir einen nennen? Ich kenne keinen. Ja, also sie haben ja alle erst geglaubt, nachdem sie gesehen haben. Also war der Thomas ja gar nicht so alleine. Der war so weder gläubiger noch ungläubiger als die anderen auch. Nur mal so ganz am Rande. Also Paulus zählt auf, wer sie alles gesehen hat. Zum Teil namentlich, zum Teil, sagt er dann, und dann waren es noch mal ein paar hundert, die ihn gleichzeitig gesehen haben. Es sind ganz, ganz viele, ihr könnt sie fragen. Die leben noch, die sind noch da. Können wir jetzt heute nicht mehr, aber damals, die Leute, an die Paulus hier geschrieben hat, die konnten die Augenzeugen fragen. Und deswegen sagt Paulus, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Das ist so. Und damit ist er der Erstling geworden unter denen, die von den Toten auferweckt werden. Er hat die Tür aufgestoßen und keiner kann sie mehr zuschließen. Er ist da durchgegangen. Es gibt ja diesen Spruch, wir wissen nicht, was nach dem Tod kommt, es ist noch keiner zurückgekommen. Der Satz ist schlicht falsch, denn einer ist zurückgekommen. Ja? Also jetzt mal Lazarus und die anderen, die dann wieder in ihren sterblichen Leib zurückgekommen sind und dann letztendlich doch gestorben sind, die zähle ich mal nicht. Aber hier ist einer wiedergekommen und ist nicht mehr gestorben. Er ist irgendwann zum Vater gegangen, er lebt. Deswegen beten wir, deswegen reden wir mit ihm. Aber er ist vor allen Dingen, er ist der Erstling und wir werden folgen. Es sei denn, wir leben tatsächlich dann, wenn Jesus wiederkommt, denn dann werden wir nicht sterben und müssen dann auch nicht auferstehen. Wir werden verwandelt werden. Aber das ist dem Paulus hier ganz wichtig. Jesus ist der Erste, der zurückgekommen ist und alle, die zu ihm gehören, werden folgen. Er ist der Erstling. Und dann sagt er das mal, durch einen ist der Tod in die Welt gekommen, durch Adam. Ja? Durch sein Handeln müssen wir alle sterben. Und so ist auch durch einen die Auferstehung, das Leben in die Welt gekommen, nämlich durch Jesus. Und alle, die zu Adam gehören, müssen sterben. Wie gesagt, bis auf die, die leben, wenn Jesus wiederkommt. Alle, die zu Jesus gehören, werden auferstehen. Durch den einen ist das gekommen. Und das hat Folgen. Zunächst mal Hoffnung. Das Grab ist offen, das Grab ist leer. Habt ihr mein Hintergrundbild gesehen, eben kurz bevor ich die Präsentation gestartet habe? Da hatte ich ja jetzt lange immer die drei Kreuze auf Golgatha als Hintergrundbild. Jetzt ist, also ob das Grab Jesu, bitte, da bin ich ja vorsichtig, es gibt ja in Jerusalem mindestens zwei Gräber Jesu. Ist er zwischendurch umgebettet worden oder was ist das? Also ich bin mit diesen heiligen Städten, genau hier war das, bin ich ein bisschen misstrauisch, ein bisschen skeptisch. Das fand ich sehr wohltuend. Domini Flevit, diese Kapelle, da steht, hier könnte es gewesen sein, dass Jesus über Jerusalem geweint hat. Das fand ich richtig wohltuend mal in Israel. Ja, also hier die Perspektive stimmt. Er war dem Tempel gegenüber, er hat auf den Tempel geguckt, es passt vieles. Aber ob er nur hier gesessen hat oder 10 Meter weiter links oder rechts oder ganz woanders, was juckt's? Aber nicht hier ein Kreuz noch auf dem Boden machen, hier hat er gestanden, sondern da stand, das fand ich richtig wohltuend. Und mit dem Grab sehe ich das ähnlich. So ein Grab wie das auf dem Bild könnte es gewesen sein. Also nehmen wir es als Symbolbild. Aber das Grab ist offen. Die Frauen kommen ans Grab, machen sich noch einen Kopf, wie sie den schweren Stein wegkriegen und der ist weg. Ja, die Wache ist auch weg, die aufpassen sollte, dass keiner die Leiche klaut. Die sind getürmt, als da ein Engel aufgetaucht ist. Der Tod ist durchbrochen. Das gibt Hoffnung, das gibt Perspektive. Es gibt eine Zukunft. Ja, also bei mir ist ja jetzt seit einem halben Jahr eine 6 vorne, wenn ich das Alter angebe. Ja, bei manchen hier ist eine 7 davor, bei manchen eine 8, bei manchen auch noch viel weniger. Und also wenn es einstellig ist, ist eine 9 natürlich auch noch gut, aber wenn es dann zweistellig wird und dann irgendwann, und ich sag mal so, von der Jugendzeit, da denkt man ja auch noch Zukunft ganz viel hier in diesem Leben. Ja, da hat man Pläne, was werden soll, was werden will, was werden kann. Ich merke das jetzt schon, wenn die 6 davor ist, dass man sich überlegt, was will ich denn die 7 Jahre bis zur Rente, wenn ich denn überhaupt gesund bleibe. Was will ich denn in den 7 Jahren noch erreichen? Na, da werden die Zeitfenster schon ein bisschen kleiner. Ja, und wenn man wie unser Opa 94 ist und vieles nicht mehr geht gesundheitlich und man nichts mehr hört, und ich denke, das sind die Pläne ganz anders. Aber es gibt eine Zukunft. Es gibt einen Bericht, der ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte alt. Das war aus der Kulturrevolution, als in China ganz massiv gegen die Christen vorgegangen wurde. Und da sollte auch so eine Gruppe von Christen erschossen werden, also nicht Erschießungskommando, sondern da lag einer hinterm MG und hat dann einfach mal so gemacht. Und bevor die erschossen wurden, ist einer vorgetreten, hat sich bei diesem Soldat, Polizist, was weiß ich was der war, bedankt, weil er sie jetzt zu Jesus bringt. in die Herrlichkeit. Der hat sie dann trotzdem erschossen, also war ja sein Auftrag, Befehl. Aber der ist darüber zum Glauben gekommen. Weil er gesagt hat, die Hoffnung, die die haben, die will ich auch. Wir haben eine Zukunft, selbst wenn wir vor dem Erschießungskommando stehen. Stehen wir zum Glück nicht. Aber ja, das ist dieser Punkt. Es gibt eine Zukunft, egal wo ich in diesem Leben stehe. Es gibt eine Zukunft. Es ist einer zurückgekommen, hatte ich da nochmal als Extrapunkt, habe ich eben schon vorweggenommen. Ja, einer ist zurückgekommen. Und darüber können wir uns freuen. Die Jünger waren außer sich, aber auch erstmal außer sich vor Schrecken, außer sich vor Entsetzen. Das ist ja so ein Satz, wenn wir in die Bibel reingucken, wenn Jesus Wunder getan hat, besonders betont das Matthäus, dann gibt es drei Reaktionen. Welche drei Reaktionen gibt es da drauf? Wenn Jesus ein Wunder getan hat, einen Kranken geheilt hat, Tausende gespeist hat, welche Reaktionen gibt es da drauf? Eigentlich bei Matthäus wird das fast jedes Mal berichtet. Die anderen haben manchmal nur einen Teil davon. Ja, Freude, Staunen, ja, Unglauben vielleicht nicht direkt, aber die Gegner Jesu beschließen fast regelmäßig, ja, also jetzt müssen wir ihn erst recht umbringen. Also Feindschaft, richtig Feindschaft ist eine, Staunen ist das zweite und dann heißt es, seine Jünger aber glaubten an ihn. Das Komische ist, dass sich eigentlich meistens die Positionen verhärtet haben, wie sie vorher waren. Die, die vorher geglaubt haben, die haben noch mehr geglaubt. Die, die vorher gegen ihn waren, die haben beschlossen, jetzt müssen wir aktiv werden, jetzt, der muss weg, der wird uns sonst zu mächtig. Und die Masse, die staunte oder sie entsetzte sich oder eben, sie waren außer sich, aber sie haben sie weder in die eine noch in die andere Richtung. Ja? Das sind ganz oft die Reaktionen. Ja, Zaungäste, selbst wenn sie mitgefuttert haben, weil also eigentlich ja mittendrin waren, aber dass sie deswegen jetzt geglaubt hätten. Aber hier ist es schon, die Jünger, nachdem der erste Schrecken vorbei ist, dann auch wirklich diese Freude. Also gerade die Emmaus-Jünger, ja, also die hatte ich vor Augen, als ich den Satz geschrieben habe. Vorher sind sie so, ach, nach Emmaus, von Josan, Emmaus, wir hatten gehofft, er wäre und er ist nicht. Und als sie dann Jesus erkannt haben, ich weiß nicht mal, ob die Haustür abgeschlossen haben, die sind einfach losgerannt den ganzen Weg zurück nach Jerusalem und haben es den anderen gesagt, der Herr ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Und die sagen, ja, Petrus auch. Aber dann ist es eben auch die Vorfreude auf das, was kommt. Paulus sagt es mal, ja, da ist die Bibelübersetzung, wenn man das nur so liest, ich finde das immer so fade manchmal, Entschuldigung, tut mir leid, wenn ihr das völlig anders, aber mir fehlt da die Betonung. Wenn Paulus da schreibt, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, da fällt mir wieder die alte Dame ein, die mir gegenüber saß. Ich habe die immer abgeholt zur Bibelstunde und dann musste ich immer Kaffee trinken vorher. Und ja, das habe ich schon oft erzählt, weil das ist so für mich, dann saß sie mir mal so gegenüber und dann strahlt sie mich an. Ich freue mich ja so auf die Ewigkeit. Und dann wurde das so ein bisschen verschmitzten Lächeln und dann meinte sie, das darf ich meinen Kindern aber nicht sagen, die werden dann böse. Ja, die Vorfreude auf das, was kommt. Freude auf das Wiedersehen. Also da hatte ich dieses Lied im Kopf. Ich mag ja so die Lieder aus dieser romantischen Phase nicht unbedingt. Vor allen Dingen, wenn sie dann noch so richtig breit und zäh gesungen werden, so wie Kaugummi. Aber dieses Lied, wenn nach der Erde leid Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Also die Sprache ist absolut nicht meine, das merkt er ja. Aber dann wird allein dieses Sehen Jesu meine Freude sein. Und dann, ich werde die Leute wiedersehen, die ich hier gesehen habe, aber der Grund meiner eigentlichen Freude ist, dass ich Jesus sehe. Die Freude darauf, Jesus zu sehen, wie er ist, auch zu sein dann, wie er ist. Wir kriegen, da hat Dörte ja drüber gesprochen, wir kriegen denselben Leib, wir werden sein wie er. Wahnsinn. Wahnsinn. Einfach diese Vorfreude zu sagen, ja, einer ist vorausgegangen, wir werden folgen. Halleluja. Preist den Herrn, ich freue mich drauf. Und das verändert meine Perspektive auf mein Leben jetzt und hier. Diese alte Dame zum Beispiel, die hatte einen Nachbarn, der war Zeuge Jehovas. Und der hat ihr viel geholfen, so im Praktischen, weil ja vieles eben nicht mehr geht, wenn man so im Alter ist. Und da war der also ganz, war früher ein NVA-Offizier und nach der Wende dann zu den Zeugen Jehovas. Ich hätte beinahe gesagt, da hat sich nicht viel geändert. Also er hat vorher Befehle gekriegt und umgesetzt und jetzt eben auch wieder. Und er war auch bei den Zeugen dann gleich relativ weit aufgestiegen. Und mit dem hat sie immer fröhlich diskutiert. Ja, diese Vorfreude auf die Ewigkeit, das hat sie einfach dazu gebracht, ob der jetzt Zeuge Jehovas war oder NVA-Offizier oder was weiß ich, sie hat einfach von ihrer Freude, von ihrem Glauben erzählt. Wenn diese Freude in mir lebt, das verändert meinen Blick auf dieses Leben. Das verhindert nicht, dass ich mich freue, wenn so Sonnenschein ist und das tut gut. Ja, also mir jedenfalls, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn dann die Temperaturen dann irgendwann im Sommer über 30 oder 35 Grad gehen, dann hat das wieder seine Grenzen. Aber jetzt erstmal, das tut doch gut. Das dürfen wir trotzdem sehen. Aber wenn dann so Tage so trüb sind wie letzte Woche und einfach zu wissen, ich weiß, wo ich hingehe, ich freue mich auf die Ewigkeit. Ich weiß, es gibt eine Auferstehung. Und dann ist es ja nicht nur mit dem Wetter so, dass es mal sonnig und mal trüb ist. Der Uwe hat es ja eben angesprochen, dann gibt es die Tage, wo man denkt, Herr, können wir die überspringen? Können wir nicht so wie beim beim Streamen geht es nicht, aber wenn ich eine Sache so, ein Video mir angucke, kann ich nicht einfach vorspulen, wir lassen den Teil hier mal aus. Die Tage gibt es, klar. Aber dann zu wissen, es wird so nicht enden. Das Ziel ist klar. Das verändert meinen Blick auf dieses Leben. Es verändern sich nicht unbedingt die Umstände. Also Gott ist ja da ganz unterschiedlich. Manchmal verändert er die Rahmenbedingungen. Manchmal ändern sich wirklich die Umstände und wir loben und preisen und danken ihm dafür. Manchmal ändert sich aber äußerlich auch gar nichts. Aber mein Blickwinkel kann sich verändern. Wenn ich einfach sehe, ja, es gibt ja diesen Spruch, früher sind die Leute älter geworden. Ist das auch eure Erfahrung? Früher hatten die Leute 30, 40 Jahre auf dieser Erde und dann eine ganze Ewigkeit. Heute haben sie 80 Jahre, 90 Jahre, vielleicht 100 Jahre und das war's. Und je nachdem, wovon ich ausgehe, das verändert meinen Blick auf das Jetzt und Hier. Und deswegen möchte ich hier und heute leben. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern hier und jetzt, mit beiden Beinen auf dem Boden und trotzdem wissen und diesen Blick haben auf die Ewigkeit, auf die Zukunft. Einer ist zurückgekommen, wir werden ihm folgen und mit diesem Wissen möchte ich jetzt hier und heute leben. Also Christen, die dann schon den Abflug gemacht haben, die nur noch in der Ewigkeit sind und die Bodenhaftung verloren haben, ich glaube nicht, dass das ist, was Gott wollte. Guckt euch doch mal diese erste Generation an. Ein Paulus, ein Petrus, auch hier, ich meine, nach Pfingsten, die haben ja nicht abgehoben. Die haben ganz konkret hier in dieser Welt gelebt, haben ihr Ding gemacht. Obwohl Paulus sogar schreibt, ich hätte Lust, hier den Abflug zu machen und schon zu verschwinden, aber um euretwillen will ich noch bleiben, geht es ja dann weiter im Philipperbrief. Die haben mit dieser Perspektive, dass die Ewigkeit kommt, im Jetzt und Hier gelebt. Und das möchte ich von denen lernen. Diese Perspektive Ewigkeit haben, auch, dass Jesus wiederkommt, ja, es hat ja ganz komisch immer wieder Zeiten in der Kirchengeschichte gegeben, da haben die Leute ganz konkret damit gerechnet, er kommt heute oder morgen. Ja, von einem wird berichtet, dass der immer ein Pferdefuhrwerk angespannt hatte, weil er Jesus entgegenfahren wollte, wenn er kommt. Ja, der Gaul ist gestorben, Jesus ist immer noch nicht wieder da. Aber diese Erwartung zu haben und der den Gaul angespannt hat, der ist jetzt bei Jesus. Ja, auch wenn Jesus nicht in diese Welt gekommen ist, er ist halt zu ihm gegangen. Aber ja, im Hier und Heute leben mit dieser Perspektive. Weil dann verändern sich Schwerpunkte, dann verändern sich Verluste. Natürlich, wenn jemand stirbt, dann kann ich ihm hier nicht mehr begegnen. Ja, ich habe gar nicht so oft mit meinen Eltern telefoniert, aber als mein Vater da nicht mehr gelebt hat, da habe ich mich ganz oft erwischt, dass ich gedacht habe, jetzt müsstest du mal deinen Vater anrufen und mal fragen, wie der das immer gemacht hat. Aber das geht jetzt nicht mehr. Und noch schlimmer ist es ja, wenn jemand aus dem Haushalt, entweder wenn man immer eng zusammengelebt hat und dann stirbt jemand, dann ist da einfach eine Lücke. Das ist so und das bleibt so auch mit dieser Perspektive. Aber wenn ich wissen kann, aber wir sehen uns wieder. Der ist mir vorausgegangen. Ja, habe ich auch schon öfters erzählt. Ich weiß nicht mehr, ob es mein Bruder war oder ich. Da ist einer mal unser Onkel gestorben oder Großonkel, Bruder von der Oma. Und also ich kann mich daran nicht mehr erinnern, das haben meine Eltern dann immer erzählt. Und so nach der Beerdigung waren wir dann als Familie zusammen und dann sagt einer von uns, jetzt kann ich auch sterben. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, so ein 4-5-Jähriger sagt so, jetzt kann ich auch sterben. Die Eltern also ziemlich entsetzt und ganz groß geguckt. Ja, wieso, wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja, wenn ich jetzt in den Himmel komme, kenne ich da schon einen. Ja, dieses einfach dieses, und ich wünsche mir diese Haltung. Ich meine, wir kennen Jesus, der ist da. Aber eben auch, ich glaube, das war der Onkel Erich, der damals, ja, der ist jetzt auch schon da und inzwischen sind es ja ein paar mehr. Ich kann gehen. Ich bin im Prinzip bereit. Auch wenn ich hier noch Pläne habe, sage ich ja, ich mache ja schon Pläne. Was möchte ich denn die 7 Jahre hier noch? Ja, und im Kalender stehen ganz viele Termine. Na und, die kann man alle streichen. Ja, wenn, aber zu leben mit dieser Perspektive, da geht's hin. Und was ist jetzt dran? Beides, ja, das ist kein Widerspruch. Sondern bei dem überlegen, was ist hier und heute dran, im Blick behalten, da geht's hin. Das ist der große Rahmen. Und jetzt? Das wünsche ich mir. Und ich glaube, dass das ganz viel von unseren Reaktionen verändern wird. Lasst uns zusammen beten. Danke, Herr, dass wir im Hier und Heute leben dürfen. Danke, dass heute die Sonne scheint. Danke, dass du uns aber auch Wasser gegeben hast die letzten Wochen, dass es geregnet hat. Danke, dass wir an deiner Hand sind. Und ich möchte dich jetzt auch bitten, dass du uns Perspektive gibst, dass du uns beim Leben hier und heute diesen Blickwinkel schenkst auf die Ewigkeit. Und klar, je kürzer die Phase hier wird, vorhersehbar, voraussichtlich, die wir hier noch haben, umso mehr rückt die Ewigkeit auch in die Mitte. Aber schenke, dass wir auch, wenn wir noch mit langen Zeiträumen rechnen, dich mit einplanen und die Begegnung mit dir. Amen.